Guten Nachmittag an alle. Jetzt hat mich, dieses Mal hat mich Campo Gellick gefragt, etwas über das Leben von Buddha Tumpa Shenrab zu sprechen. Denn morgen am Vollmond, was wir den 12. Monat des tibetischen Mondkalenders nennen, der gemäß des alten kalendarischen Systems, insbesondere dem System entsprechend des Bön Sutra, da fällt also der erste Monat Frühlings. Und so ist also dieser Monat hier der erste Monat des Jahres. Und so viele Teile von Tibet und auch der gesamten Himalaya-Region, die da folgen die Leute immer noch diesem System. Und deswegen also viele Gemeinschaften in der Region des Himalayas, Nepal, Indien und so weiter und in vielen Teilen von Tibet. Tatsächlich ein Großteil von Tibet, da feiern viele Leute, Tibeter, Neujahr an Anfang dieses Monats, also jetzt ja auch schon 14 Tage zuvor. Heute ist ja der 14., der 15. Vollmond. Das tibetische Neujahr wurde ja bereits begangen. Wie auch immer, viele Leute sind da etwas verwirrt und ich möchte jetzt hier das bisschen klarstellen. Die Hauptsache der tibetischen Menschen feiern ja das tibetische Neujahr im nächsten Monat, von heute ab 16 Tage später. Warum gibt es hier diese unterschiedlichen Zeiten, in denen wir das feiern? Der einzige Unterschied ist ja die unterschiedliche Art des Berechnens und der kalendarischen Systeme. Und deswegen also der Geburtstag von Buddha Tempa Shenrab ist also nur einmal natürlich und auch nicht dreimal, sondern nur einmal. Und der ist halt eben nur einmal, aber in manchen Klöstern, in manchen Gegenden, da wird also die Geburt von Buddha Tempa Shenrab auf die normale, so können wir sagen, konventionelle tibetische Rechnung gefeiert, was also im nächsten Monat ist, aber andere Klöster, in anderen Gegenden, da wird also der Geburtstag von Buddha Tempa Shenrab in diesem Monat gefeiert, also ganz präzise morgen an Vollmond in diesem Monat. Und das ist auch nur gemäß einem unterschiedlichen kalendarischen System. Es ist in beiden Fällen, allgemein gesprochen, ist also der Geburtstag von Buddha Tempa Shenrab, die Geburt von Buddha Tempa Shenrab geschieht am Vollmond, welcher der 15. Tag ist des ersten Frühlingsmonats des Jahres Shimpochewa, der des Holzmausjahres auf Tibetisch Shingje, das Jahr der Holzmaus. Also der erste Frühlingsmonat. Und so, es gibt ja 12 Monate im Jahr und jeder Monat und diese 12 Monate werden durch 4 Jahreszeiten unterteilt. Die Frühlingszeit hat 3 Monate. Die ersten 3 Monate ist also Frühling. Also der erste Monat im Frühling, dann der mittlere oder zweite Monat im Frühling und dann der letzte, Letzte Monat im Frühjahr der dritte. Und genauso, also der erste Monat im Sommer, der mittlere und auch der letzte Sommermonat, der erste Herbstmonat, der mittlere Herbstmonat und dann also der letzte Herbstmonat, der erste Wintermonat, der mittlere Wintermonat und der letzte Wintermonat. Die Frage ist nun also, wann fängt die Frühlingszeit an? Was ist nun der erste Frühlingsmonat? Wann ist der zu verorten zeitlich? Was ist der erste Frühlingsmonat? Und das ist gemäß Buddha Tempa Shenrab Biografie, Hagiographie, die längere Version Sichi und auch die mittlere Version und gemäß anderer alter kalendarischer Systeme ist das also der Frühlingsmonat, was wir jetzt den 12. Monat bezeichnen, wenn wir dem Kalender folgen. Dieser Monat wird genannt der Monat Gyaldava. Gyal ist einer der 27. Konstellationen, die jeden Tag zirkulieren und sich jeden Tag verändern. Und deshalb jeder Monat natürlich Vollmond in jedem Monat, da sind immer unterschiedliche Konstellationen, beispielsweise im letzten Monat, da hatten wir eine Konstellation, in diesem Monat ist es wieder was anderes. Diese Gyal-Konstellation kann also an verschiedenen Tagen auftreten. Sie kann heute sein, gestern, im nächsten Monat, zu irgendeiner Zeit. Auf jeden Fall bestimmte Konstellationen, die fallen auf den Vollmond. Es muss nicht notwendigerweise immer am Vollmond sein, aber sie können am Vollmond nur einmal im Monat fallen. Und deswegen wird dieser Monat dann mit dem Namen dieser Konstellation bezeichnet. Zum Beispiel Kamajal ist in diesem Monat, dem 12. tibetischen Monat, entweder sagt man, es ist der 12., der 1. oder der 11. Monat, das spielt keine Rolle. Dieser Zyklus, der ändert sich nicht. Kamajal, also diese Gyal-Konstellation, die kann nur auf den Vollmond dieses Monats fallen, nicht auf den Vollmond irgendeines anderen Monats. Und dieser Monat muss nicht notwendigerweise immer Kamakjal haben, aber wenn Kamakjal auf Vollmond fällt, dann muss es der Vollmond dieses Monats sein. Und deswegen wird dieser Monat Gyaldava genannt und so im Sutra, in der Biografie von Buddha Tempa Shenrab und vielen anderen altertümlicher Kalender definiert deswegen den Monat des Gyaldava ist deswegen wird bezeichnet als der erste Frühlingsmonat. Und deswegen, unabhängig davon, wie also der gewöhnliche tibetische Kalender, ob das nun der letzte Monat ist oder der erste Monat oder der 11. Monat, spielt keine Rolle. Wenn man diesem Text folgt und diesem altertümlichen System und dem Sermik und auch der ausführlichen Version der Biografie, also der ausführlichen und der mittleren Versionen der Lebensgeschichte von Buddha Tempa Shenrab, ist Ja, da war dieser Monat und deswegen sagen wir, dass dieser Monat der erste Frühlingsmonat ist. Und wenn wir nun Berechnungen anstellen, astrologische Berechnungen anstellen nach dem tibetischen Kalender, ist das immer so und ist deswegen auch verifiziert. Es ist also jetzt nichts Neues, dass wir diese zwei Versionen haben. Seit vielen Generationen gibt es diese zwei Meinungen, die parallel gehen und deswegen gab und gibt es immer Leute, die also unterschiedlichen Wegen folgen. Warum feiern nun die Tibeter Neujahr im nächsten Monat, was auch bekannt ist als Gyalpa Losa, also das Losa der Könige, der Aristokraten? So wird das angesehen. Das hat seine eigene Geschichte. Da gehen wir jetzt nicht näher darauf ein, auf diese Geschichte. Da gibt es viele verschiedene Geschichten, historische und politische Geschichten. Verschiedene Geschichten stehen in Verbindung mit diesem Loser. Während dieser Monat jetzt, die jetzt also Neujahr in diesem Monat gefeiert haben, die nennen dieses Loser wörtlich das Loser der Farmer, der Bauern. Das Loser der Bauern, also die gewöhnlichen Leute, das Loser der gewöhnlichen Leute. Und das ist also grundsätzlich das, was also ursprünglich die Leute befolgt haben, die gewöhnlichen Leute, was die gewöhnlichen Leute gefeiert haben, während die anderen, also Gyalpo Losa, das Losa der Könige, das hat und andere Gründe. Und das ist also der Grund, warum wir, also Yongzheng Rinpoche, der selbst war ja ein großartiger Astrologe und sein Lehrer war auch ein großer Astrologe. Und er ist seinem Lehrer gefolgt und auch anderen alten, großen Astrologen. Und Rinpoche hat dann also mehrere Male verifiziert, Rechnungen angestellt, von jetzt an zurückgehen, 18.000 Jahre, so wie wir sagen. Und dann ist er zurückgegangen, hat also dann Berechnungen angestellt, zurückgehend, und dann war es also so, dass war alles in Übereinstimmung mit dem, was in der Biografie von Chimicici und Cermik, also der ausführlichen und der mittleren Version, steht. Und deswegen hat Rinpoche insbesondere das als wichtig angesehen, diesem System zu folgen. Und deswegen können wir das auch weitermachen. Es ist jetzt nicht irgendein Wettbewerb, der hier stattfindet. Manchmal nehmen die Leute das als Wettbewerb wahr, aber so ist es nicht. Wir machen dieses System, wir machen dieses System und dann versucht man den anderen zu überzeugen, das ist nicht richtig, nein, das ist richtig und so weiter. Das ist falsch. So ist es nicht. Es ist viele andere Klöster, die feiern Buddha Thupa Shinrabs Geburtstag nächsten Monat und die haben halt diese Tradition. Und da ist auch nichts Falsches dran, so vorzugehen, wohingegen, wenn wir allerdings das machen und diesem System folgen, das ist auch nicht etwas, was Rinpoche erfunden hat, das ist etwas, was schon seit Generationen existiert hat in den Klöstern seit alter Zeit. Und Rinpoche Er selbst war ja ein Astrologe, er hat also seine eigenen Berechnungen angestellt, er war überzeugt und deswegen hat er gedacht, es wäre gut und glücksverheißend, wenn wir also diese Tradition aufrechterhalten, lebendiger halten und deswegen hat Rinpoche sich dazu entschlossen, also diesen Buddha Thampa Shenrab Geburtstag an diesem Tag, was morgen ist, zu feiern in unserem Kloster. Deswegen machen wir also 2 Tage Puja. Heute, da fangen Sie an, fangen wir an und morgen ist dann der hauptsächliche Tag. Und das ist der Grund, wieso also Rinpoche entschieden hat, diese Tradition aufrechtzuerhalten. Ansonsten sagt man etwas, was im Text steht, aber man macht etwas anderes. Und Rinpoche hat gedacht, es ist jetzt also nicht schwer, das aufrechtzuerhalten. Und deswegen hat er versucht, also diese Tradition aufrechtzuerhalten und hat das auch für wichtig befunden, dass die Leute dem folgen. Und Rinpoche hat also auch gedacht, dass es glückverheißend ist, wenn eine glückverheißende Gelegenheit, Buddhas Leben zu erinnern, an seine Lehren zu erinnern und dass man selbst also in irgendeiner Art und Weise, in der es halt möglich ist, eine spirituelle Praxis zu machen, um dass man also versucht, sich nicht in negativen Handlungen zu ergehen, dass man also mit Körper, Stimme und Geist, so gut es geht, an diesem Tag sich mit verdienstvollen Handlungen beschäftigt. Und das ist der Grund, wieso wir also Buddhas Geburtstag nicht nur seinen Geburtstag beachten, sondern auch den Tag seines Parinirvana und auch die Tage des Parinirvana von großen Meistern auf diese Weise begehen. Denn das sind Tage, die als ja besonders angesehen werden, die einen besonderen Effekt, eine besondere Kraft haben, um den Nutzen von welcher Praxis auch immer, welchen verdienstvollen Handlungen wir auch immer begehen, zu multiplizieren. Und zur selben Zeit ist es auch eine Kraft, dass auch die negativen Handlungen multipliziert werden an diesen Tagen. Also Handlungen, die negativ sind, mit denen wir uns an dem entsprechenden Tag beschäftigen, auch die werden entsprechend multipliziert, auch die werden kräftiger, mächtiger. Und deswegen sind diese Tage eine besondere Gelegenheit und es wird ganz stark geraten von frühen Meistern, insbesondere im Yangtze Longchen, Lishotaring, im Dzogchen Yangtze Longchen und auch anderen Texten, auch in dem Text, aus dem also das Gebet von Thampa Shenrab kommt. Das sind also Belehrungen, die von Lajin Trepa Namgyal erleben werden. Ein Nöndro, vorbereitende Übungen für das Namgyal Trulze. Und das Namgyal Trulze ist eine Art Kommentar zum Dzogchen Yetri Tassel. In allen diesen Texten, da wird also gesagt und geraten, dass es also wichtig ist, dass man diesen Tagen Beachtung schenkt, dass man da spirituelle Praxis macht, natürlich täglich, regelmäßig, aber insbesondere an diesen besonderen Tagen. Normalerweise nennen wir jeden Monat ist der Vollmond und dieses Nja wird auch für andere Teile verwendet. Vollmond ist ja der Vollmond. Und dann in 8 Tagen ist der Vollmond wieder halbiert. Also ein Viertel des Monats sozusagen. Also der 8. Tag. Und dann ist der Vollmond halbiert und dann noch ein Viertel. Also und dann wieder der 22. Tag und dann kommt am nächsten Tag dann wieder Neumond. Also es gibt also 4 Teile in jedem Monat, 4 Viertel und immer in 8 Tagesschritten haben wir einen besonderen Tag. Und alle diese Tage werden als ein Jahr bezeichnet. Und diese Tage werden alle als wichtig angesehen. Und deswegen wird traditionell in den Dörfern, wenn die Leute besondere gute Handlungen machen wollen, dann versuchen sie, die immer an diesen speziellen Tagen zu machen. Auch wenn jetzt jemand nicht fähig ist, wenn es einem nicht möglich ist, gewisse Disziplinen, Praktiken, wie beispielsweise, dass man also vermeidet, Fleisch zu essen, Alkohol zu trinken oder irgendwelche anderen schlechten Handlungen zu begehen, nicht verdienstvolle Handlungen zu begehen, auch wenn es einem, wenn man das an solchen besonderen Tagen macht, dann ist es besonders effektiv. Es ist kraftvoller, als wenn man es an normalen Tagen macht. Und dann insbesondere am Tag der Geburt des Parinirvana, der Buddhas, der erleuchteten Wesen und großen Meister, auch die, da wird gesagt, dass das also hunderttausendfach multipliziert, diese Kraft hat an diesen Tagen in Bezug auf diese Handlungen. Und deswegen sollten wir diese Tage besonders beachten. Wir sollten beten, wir sollten versuchen, uns selbst so gut es geht mit der Praxis zu beschäftigen, damit zu beschäftigen, Niederwerfungen zu machen, um Wandlungen zu machen, Butterlampen anzuzünden, Weihrauch anzuzünden und große oder kleinere Opfergaben zu machen, was immer, im Äußeren und dann Inneren. Das sollten wir meditieren, wir sollten kontemplieren, was auch immer wir tun, ob wir jetzt also Zufluchten machen, Bodhicitta praktizieren oder Guru-Yoga, natürlicher Zustand, oder ob wir also jedem Gottheiten kontemplieren, was immer wir tun, abhängig je nachdem, was wir als Praxis machen, welchem System, welchen Praktiken wir folgen, sollten wir tun. Und das ist also der Hintergrund ein bisschen, warum wir das machen. Morgen ist also Vollmond und das ist also sehr wichtig, ein sehr wichtiger Tag für uns. Und so morgen, als der Tag der Geburt von Buddha Thupten Shenrab, da erinnern wir uns an ihn, an seine Belehrungen und an seine Ratschläge. Wir beten an ihn, wir machen Zuflucht, wir machen Guru-Yoga in Bezug auf Buddha Thupten Shenrab und wir erinnern uns an seine Lehren. Und wir versuchen, so gut es geht, uns mit der Praxis zu beschäftigen. Und hier morgen haben wir ein Programm, dass wir also Gebete machen und auch ein gewöhnliches Zockopfer, eine Puja-Opfer, so wie wir das ja an jedem Vollmond machen, machen wir morgen auch. Und so haben wir also dieses Programm alle. Irgendjemand, der also Zeit und die Gelegenheit hat, da wäre es großartig, wenn ihr daran teilnehmen könnt. Ich denke, das Zoom ist offen für alles. Alle können also kommen. Wenn ihr nicht nach Schenten kommen könnt, dann könnt ihr euch vor euren Rechner setzen, vor einen Bildschirm setzen und auf diese Art und Weise folgen. Das ist ja heutzutage sehr leicht. Und das ist also jetzt der Hintergrund. Und jetzt ein bisschen über Buddha Thupten Shenrab zu sprechen, das ist ein bisschen komplizierter. Als erstes werde ich als Übertragung und wir alle können also dieses Gebet von Buddha Thupten Shenrab lesen. Das ist also am Anfang dieses Textes der Ehrerbietung. Lajin Trenpa Namgha hat diese Belehrungen zu einer speziellen Gelegenheit gegeben. Es gibt da eine besondere Geschichte hierzu. Trenpa Namgha war ein junger Bub und als ein junger Bub hat er das aus seinem Herzen herausgegeben und dann hat er also kontinuierlich diese Lehrrede gegeben. Und diese Lehrreden fangen mit diesem Gebet an Buddha Töpa Shen Rab an. Und das ist also die Basis, sich zu erinnern an Buddha Töpa Shen Rabs Leben und seine erleuchteten Qualitäten. Also, an wen wird hier Ehrerbietung erbracht? Das ist also Sherab, der Körper der Emanation Tulpeku ist ja dasselbe wie Julku, das kennt jeder. Es gibt ja heutzutage sehr viele Julkus. Manche sind erfolgreich, manche sind nicht so erfolgreich. Wer weiß, auch wenn sie vielleicht nicht erfolgreich erscheinen, vielleicht tun sie großartige erleuchtete Aktivitäten. Wir wissen das niemals. Wir müssen also reine Wahrnehmung haben. Wie auch immer, normalerweise sprechen wir also von Julpeku. Es gibt also den normalen Tulpeku und den Chok-Tulpeku, das ist also der erhabene Körper der Emanation. Es gibt also viele Tulku. Ein Tulku ist eine Emanation. Normalerweise, wenn wir wiedergeboren werden im Samsara, was ist die Ursache davon? Es sollte ja eine Ursache geben, um wiedergeboren zu werden. Was auch immer für eine Wiedergeburt man nimmt, menschlich oder als Tier oder irgendein anderes Wesen, gewöhnlich also auf samsarische Art und Weise, da ist die Hauptursache unserer Wiedergeburt, ist das Karma und Emotion. Also die getrübten Emotionen, Le und Nyingma. Die sind also voneinander unterschiedlich. Ich will jetzt nicht also in nicht zu viele Details gehen, weil sonst verlieren wir uns. Wir sammeln ja viel Karma an oder Handlungen, karmische Spuren unter dem Einfluss verschiedener plagender Emotionen. Handlung ist das eine. Wenn wir etwas sagen, ein Wort beispielsweise, da kann es etwas Neutrales sein, es kann ein grobes, harsches Wort sein oder es kann ein sehr nettes Wort sein. Es hängt also ab. Je nach, was für eine Art von Wort wir sagen, kann es einen unterschiedlichen Effekt haben. Es mag jemanden Schmerzen zufügen, es mag jemanden glücklich machen, mag vielleicht überhaupt gar keinen Effekt haben. Aber wenn ihr dieses Wort also sagt, ihr sagt also dieses Wort, was eine Handlung ist, und dann ist das meist beeinflusst von der Kraft einer Emotion. Wir sagen das meist aufgrund von Begierde, beispielsweise Eifersucht oder Ärger oder auch einfach nur aufgrund von Unwissenheit, keinerlei Vorstellung davon zu haben, was dieses Wort für Konsequenzen haben kann. Also aufgrund von Unwissenheit sagen wir etwas, tun wir etwas, viele Dinge. Und alle Handlungen sind Le und nicht alle Le-Handlungen sind also negative Karma. Karma hat negatives und positives Karma. All das negative Karma werden also beeinflusst von negativen Emotionen. Und wie Entsteht dann positives Karma. Positives Karma, da machen wir positive Handlungen mit einer guten Intention. Und doch, auch wenn wir eine gute Intention haben und eine gute Handlung, dann sind diese immer noch beeinflusst unter der Kraft von Unwissenheit. Und deswegen ist das, was wir Karma nennen. Auch wenn es ein positives Karma ist, geschieht es aufgrund von Unwissenheit, ist es immer noch beeinflusst von Unwissenheit, entsteht auf der Grundlage von Unwissenheit und deswegen wird das wiederum zur Ursache von Samsara, auch wenn es gut ist. Und deswegen wird Unwissenheit als eine Ursache von Samsara angesehen, als die Wurzel von Samsara. Wenn es keine Unwissenheit gäbe, dann würde auch keinerlei Karma angesammelt werden. Wenn Karma nicht angesammelt wird, dann gibt es auch kein Resultat, keine Konsequenzen, die aufgrund von Karma entstehen könnten. Und deswegen gewöhnliche Wesen, wir nehmen also Wiedergeburt an, wir haben alle diese Erfahrungen aufgrund von Karma und Emotionen, aber wie ist das bei den Buddhas? Wie kommen Buddhas in unsere Welt in der Form von menschlichen Wesen? Wie die großen Bodhisattvas, die hochverwirklichten Wesen, die ja bereits jenseits der Kontrolle von der Unwissenheit gegangen sind, auf so dass sie also nichts mehr ansammeln, sie sammeln kein Karma mehr an. Was bringt diejenigen, diese Wesen in die Wiedergeburt? Was ist also die Ursache ihrer Wiedergeburt? Das ist also die Vorstellung, das Konzept von Trulku. Die Buddhas, auch wenn es noch kein Buddha ist, auch allerhöchst verwirklichte Wesen, alle sind vollständig jenseits der Unwissenheit. All diese Wesen kommen in Samsara aufgrund ihrer eigenen Kraft nehmen sie Wiedergeburt an, nicht aufgrund von irgendetwas anderem Karma oder anderen Dingen, aufgrund ihrer eigenen Kraft, aus ihrer eigenen Kraft heraus, auch aus ihrem eigenen Gewahrsein heraus. Es ist nicht so die Frage, wohin soll ich gehen? Ich weiß es nicht. Auch wenn wir eine bestimmte Wiedergeburt annehmen wollten, da haben wir keinerlei Kraft, das zu verwirklichen. Wir mögen uns vielleicht wünschen, dass wir wiedergeboren werden an verschiedenen Plätzen, in verschiedenen Plätzen, aber wir schaffen es nicht, weil wir die Kraft dazu nicht haben. Auch in diesem Leben, da wünschen wir uns vielleicht viele Dinge zu haben. Wir wünschen uns Verschiedenes zu sein, aber wir können es nicht erreichen, weil wir die Kraft dazu nicht haben. Wir mögen den Wunsch vielleicht haben, manchmal wünschen wir uns sogar eine gute Person zu sein, aber irgendwie schaffen wir es nicht. Wir versuchen es zu sein, aber irgendwie gelingt es uns nicht und wir enden dann darin, keine so gute Person zu sein. Das liegt daran, an der Kraft unserer Emotionen, aufgrund unserer Gewohnheit, unserer karmischen Gewohnheit. Das ist sehr, sehr kraftvoll. Und die Buddhas und die hochverwirklichten Wesen, die sind unbeeinflusst von dieser Kraft. Sie können selbst entscheiden, frei entscheiden. Und deshalb nehmen sie also Geburt an in der Welt, um fühlende Wesen zu leiten, zu führen, um anderen Wesen zu helfen. Sie manifestieren sich also in verschiedenen Formen. Sie können sich manifestieren auf eine menschliche Form oder in irgendwelchen anderen Formen, oder in anderen Situationen. Und insbesondere diese Chokchulku, also diese erhabenen Chulkus, diese erhabenen, erleuchteten Körper, die werden angesehen als etwas, wenn wir also von Erleuchtung sprechen, da gibt es ja die drei Kayas, Bhenkho, Tsokkhu und Chulkhu, Dhammakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya. Und wenn jemand also zur Erleuchtung kommt, die Erleuchtung verwirklicht, dann bedeutet das ja erleuchtet werden, der letztendliche Zustand der Erleuchtung ist ja der Dhammakaya. Und Sambhogakaya ist wie eine Reflexion des Dharmakaya und abhängig von ihren eigenen Gebeten und ihrem Bodhicitta, das sie entwickelt haben, während wir ja auf dem Pfad sind, im Training, da machen wir ja immer Gebete und wir entwickeln das Bodhicitta, wir sagen, Gebete der Aspiration, möge ich Buddhaschaft erlangen und in diesem Moment, dass ich in diesem Moment dann fühlenden Wesen helfen kann. Also der Zweck des Erlangens der Buddhaschaft ist also, anderen fühlenden Wesen zu helfen. Und das ist also das Hauptprinzip, die Hauptintention der Praxis des großen Fahrzeugs oder Tegpa Tschenpo. Ohne Bodhicitta können wir Erleuchtung nicht erlangen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und deshalb machen wir also viele Gebete der Aspiration immer am Ende der Praxis. Haben wir also die Widmung und die Gebete der Aspiration, möge ich die Buddhaschaft erlangen, zum Wohle aller fühlenden Wesen. Und am Anfang der Praxis, entwickeln wir immer Bodhicitta. Ich betrete diese Praxis heute. Ich mache diese Praxis zur Gelegenheit der Geburt von Buddha Thupten Shenrab, um, so könnt ihr sagen, meine Praxis zu entwickeln, damit ich Fortschritte mache in meiner Praxis, damit ich den natürlichen Zustand verwirklichen kann. Aber warum macht man das alles? Schlussendlich, dass man selbst fähig wird, hilfreich zu sein, alle fühlenden Wesen zu führen, ihnen zu helfen. Und das ist der Zweck. Und deshalb ist also die Hauptursache, die also Buddhas dazu bringt, Wiedergeburt anzunehmen, sich zu manifestieren, so können wir sagen, sich zu emanieren in der Form von beispielsweise eines Menschen auf dieser Erde, dass die Hauptursache ist ihr Bodhicitta, ihr Mitgefühl und ihr Bodhicitta der Aspiration, dass sie also während ihres Pfades, als sie sich auf dem Pfad befunden haben, entwickelt haben. Es ist also das Resultat des Bodhicitta. Diese spontane Emanation oder die Manifestation des Sambhogakaya oder Nirmanakaya ist das Resultat des Bodhicitta und des Mitgefühls. Und deswegen ist der Tsokchulku, der wird angesehen als der erhabene Emanationskörper, als der Nirmanakaya im Rahmen dieser drei Kayas. Das ist also dieser Tsokchulku. Und hier im Gebet heißt es also, dass in der letzten Zeile, dass wir also Ehrerbietung erbringen dem Shenrab. Shenrab in diesem Kontext bezieht sich auf Buddha Tempel Shenrab, der also die erhabene Emanation, Körper der Emanation ist. Und das ist also die Ehrerbietung. Warum bieten wir diesem Buddha Tempa Shenrab Ehrerbietung? Warum erinnern wir uns an Buddha Tempa Shenrab? Wir erinnern uns an ihn, wir betrachten ihn, alle seine Aktivitäten, erleuchteten Aktivitäten, Qualitäten, alle seine Pfade, durch die er gegangen ist, seine Handlungen, die er begangen hat, an all das erinnern wir uns, an all das, was ja also zum Wohle des Führens, der fühlenden Wesen, alle Handlungen, die er begangen hat. Und deswegen geht es hier nun also in dem Gebet genau darum, dass man sich darauf bezieht. Eine Sache, wenn wir also über Buddha Tempa Shenrab sprechen, ist das, in den modernen Zeiten, da neigen alle dazu, wissenschaftlich zu denken und historisch zu denken, das, was bedeutet, dass es immer einen physischen Beweis für irgendetwas geben muss. Und so ist es also etwas schwierig, wenn wir über etwas Spirituelles sprechen. Nicht alles kann auf dieser Ebene demonstriert werden, aufgezeigt werden. Das Beste wäre, eine eigene Erfahrung zu haben. Das wäre die beste Art der Demonstration. Aber wenn man das nicht hat, dann kann man nicht, vielleicht nicht alles aufzeigen. Allgemein gesprochen, wie ihr alle wisst, da gibt es unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen in Bezug auf die Geburt, das Geburtsdatum von Buddha Tempa Shenrab und auch den Platz und alle diese Dinge. Da gibt es also unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Sichtweisen, je nachdem, welchen Texten man folgt. Chimisichi zum Beispiel, Sermik, grundsätzlich traditionell. Chimisichi, also die ausführliche und die mittlere und die kurze Version der Biografien von Buddha Tempa Shenrab oder Hagiografien, die werden als der Hauptbezugspunkt all dessen angesehen. Wenn wir also über Buddha Tempa Shenrabs Leben sprechen, welche Aktivitäten er begangen hat, aber nicht nur das, wir können auch verschiedene Teile, Hinweise in anderen Texten finden, in allen Texten, die mit dem Buddha in Verbindung stehen, da können wir dann auch noch verschiedene andere kleine Hinweise, Teile, Geschichten finden oder auch Belehrungen und alles, was also in Bezug auf sein Leben steht. Traditionell gesprochen, da ist Buddha Tempa Shenrab war etwas, was wir sagen können, ein Platz, der bekannt ist als Olmolungring. Und wir können sagen, also gemäß der Tradition, und da sprechen wir also über mehr als 18.000 Jahre vorhergehend, in diesen 18.000 Jahren, 8.200 Jahre, waren davon seine Lebenszeit von diesen über 18.000 Jahren. Denn die Buddhas, ein Jahr, ein Shen-Jahr, ist gemäß dieser Textquellen, entspricht also 100 Menschenjahren. Und das wird also auf unterschiedliche Weise wieder interpretiert. Manche interpretieren es wörtlich, was bedeutet, dass ein Shen ja 100 Menschenjahre ist. Und wenn Buddha Tönter Shenrab ein Jahr ist, dann ist er 100 Menschenjahre, 2 Jahre 200 Menschenjahre. Und so, wenn man davon ausgeht, dann hat er also 82 Shen-Jahre gelebt. Er ist also ins Parinirvana eingegangen. Im 82. Lebensjahr. Und diese 82 Shen-Jahre werden also als 8200 Menschenjahre angesehen. Das macht also dann einen großen Unterschied. Wie auch immer, das ist hier etwas Historisches. Er wurde also geboren. Auf diese Art und Weise, wie auch immer. Es bedeutet also, dass wenn man jetzt also von diesen 18.000 irgendwas Jahren und wenn man das also jetzt alles zusammenzählt, über 18.000 Jahre, dann legt sich dann Buddha Tönkpa Shenrab hat also über 9.000 Jahre gelebt. Und dann kürzlich haben also Gelehrte behauptet, also unterschiedliche Meinungen entwickelt. Sie haben gesagt, also 3000, fast weniger als 5000, über 4000 Jahre und so weiter. Gelehrte haben also unterschiedliche Berechnungen angestellt, aber wenn man also der traditionellen Berechnungsweise folgt, da wird also von über 18.000 Jahren gesprochen. Wie auch immer. Das ist das Geburtsjahr, ist das Jahr der Holzmaus. Der Monat seiner Geburt ist Gyaldaba, also der Monat der Gyal-Konstellation, der also in diesen Monat jetzt fällt. Und dann der Tag ist der 15. Tag, also der Tag des Vollmonds, und der Tag ist ein Donnerstag. Also donnerstags kombiniert mit Karma Gyal. Gyal hat 2 Tage, Gyaltö und Gyalme, Gyaltö. Das bedeutet, wenn es gezählt, Gyal selbst ist Gyalme und die Konstellation vor Gyal ist Napso und er war also in diesem Napso geboren und die Kombination von Napso und Vollmond, das wird als etwas sehr Glücksverheißendes angesehen, eine sehr glücksverheißende Kombination der Sterne eines Tages. Dieses Vollmondtages am Donnerstag, an diesem Tag. In 24 Stunden, Tag und Nacht, da unterteilen wir ja 24 Stunden in 2 12 Tagesteile. Der erste Teil ist der Tagesanbruch. Nachdem also dem Morgengrauen, bevor die Sonne aufgeht, genau dazwischen, also die Tagesanbruchszeit, bevor die Sonne aufgeht, wenn die Sonne aufgeht, ist bereits der nächste Abschnitt des Tages. Aber das ist der Zeitpunkt seiner Geburt. Und sein Vater hatten beide also diese tibetischen Namen. Der Vater war König der Mu. Er gehörte also zum Mu-Clan. Mu ist ja ein spezieller Clan und der Clan der entsprechenden Gegend. Und dieser Vater von Potthatepe Shenrab war also der König dieses entsprechenden Königsreiches. Und das ist die also Situation seiner Eltern und auch das Datum seiner Geburt. Und wenn man nun jetzt also dieses Olmerlongring betrachtet, wo er sich befindet, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie auch immer. Gemäß den Texten, da wird gesagt, also gemäß den traditionellen Texten, wenn man denen folgt, da wird es beschrieben als ein sehr spezieller Platz, ein Platz, an den nicht jeder einfach so leicht hingehen kann. Und doch ist es, gemäß den Texten, wird es trotzdem beschrieben als in Verbindung stehend zu unserer Erde. Und nun heutzutage denken viele, dass sich diese Gegend im Gebiet des Berges Kailash befindet. Andere sagen, das stimmt nicht. Es sei noch weiter nordwestlich gelegen. Das Zentrum dieses Bereiches, dieser Gegend, wie auch immer. Eine sehr wichtige Sache hier ist, wir sprechen hier ja über Shangchung. Shangchung wird ja angesehen als ein sehr altes Königreich, der Platz, in denen also die Bön-Lehren einst floriert sind, eine sehr reiche Zivilisation, die ihre eigene Sprache hatte und alles andere auch. Und zu alter Zeit wird Shangchung, dieses Territorium von Shangchung, dass das sehr groß, weitreichend war, und es wurde unterteilt in drei Teile, Gegenden: Shangchung Pukpa, Shangchung Parpa und Shangchung Gopa. Shangchung Pukpa ist also das innerste Shangchung, Shangchung Parpa ist das mittlere Shangchung. Und Shangchung Gopa ist also das Einfallstor, also die Grenzgegend von Shangchung. Und viele frühe Quellen, die beschreiben Shangchung Pukpa als Tazik Olmolongring. Olmolongring ist also das innerste Shangchung. Olmerlongring wird also als Teil von Shangchung angesehen, Shangchung Pukpa, Shangchung Parpa. Das ist also Tazik. Auch dazu haben die Leute unterschiedliche Ansichten. Tazik, also die persischen Länder zu alter Zeit, das wird als Tazik angesehen von verschiedenen Leuten. Und dann gibt es noch Shangchung Gopa. Shangchung Gopa ist das, was man heutzutage gegenwärtig als den westlichen Teil von Tibet bezeichnet und auch noch etwas nördlich gelegen, also der nordwestliche Teil. Und dann geht man auch noch in den Osten zu Chericialkar. Also, wo also das Zetro-Kloster ist, dieses bekannte Kloster, die Gegend. Und dieser Berg wird als einer der besonderen Gegenden Richtwegweiser von Changchun angesehen. Das ist also sehr weit, dieses Changchun, sehr weitreichend, umfassend. Und wenn wir also von Berg Kailash sprechen und dieser ganzen Gegend, das war also das Zentrum, die Hauptstadt, aber historisch gesehen hat sich auch die Hauptstadt von Changchun verändert. Zu verschiedenen Königen ist diese zentrale Gegenhauptstadt zu anderen Gegenden gezogen. Es gab 18 Könige von Changchun und einen, also der 18. König, der hatte eine Krone mit Garuna-Hörnern und das wird auch angesehen als sehr ehrwürdig. Und heutzutage an der Spitze einer Bempo-Stupa, da findet man ja diesen Dreizack, in der Mitte ist das Schwert und dann gibt es noch zwei hornförmige Gebilde und das symbolisiert also diese Garuda-Hörner und das in der Mitte ist also ein Schwert und dieses mittlere Schwert steht auf einer Kugel und das ist das wunscherfüllende Juwel. Und auch auf der Spitze der Tempel zu alter Zeit in den Mandalas, da findet man Beschreibungen von also der Spitze von Pagoden oder Tempeln, dass sich da ein Garuda-Kopf befindet. Und dann also die Pagoda selber, die wird beschrieben als das Federkleid, die Flügel eines Garudas, die diese Form haben und viele Bempo-Tempel, und Mandalas, da haben wir also diese Struktur beschrieben und an den Seiten dieser Federn, da finden wir dann auch also Garuda-Köpfe. Man kann auch die Köpfe von Makarus finden. Aber für Bönbus, da ist es für uns speziell, dass wir diese Beschreibung haben, also diese Garuda-Köpfe. Und so sind also diese Garuda-Köpfe, die werden also als sehr glücksverheißend angesehen und sind ein Zeichen der Ehrwürdigkeit. Und deswegen hatten also die Könige zu alter Zeit große Meister. Die hatten auf ihrer Krone, auf ihrem Kopf, also Symbole, entsprechende Symbole. Und also, da gibt es also diese 18 Könige von Changchun. Die haben also ihren Platz, ihre Regentschaft immer verändert, manchmal der Berg Kailash, dann manchmal in der Gegend von Ladakh oder woanders oder auch in Nepal, in Mustang, in der Gegend von Mustang. Auch da gibt es verschiedene alte Burgen in Mustang beispielsweise zu alter Zeit. Da gibt es auch Gegenden, die mit Begriffen belegt werden, die auf diese alte Zeit verweisen. Das ist also die Frage, wo sich das befindet, wo sich Olomolomring befindet, wie wir es definieren. Es gibt hier unterschiedliche Ansichten. Im Allgemeinen wird es also angesehen als ein Teil von Changchun, als des Königreiches von Changchun immer noch. Wie auch immer, wir können jetzt also. Oh, es ist schon. Die Zeit vergeht wieder so schnell. Wir können jetzt also einmal langsam das Gebet lesen. Hier gibt es eine Übersetzung auf Englisch, die von John Reynolds gemacht wurde. König der Lehrer, glorreicher Führer in Samsara, König der Lehrer. Warum sagen wir König? Es gibt viele Lehrer. Lehrer bedeutet hier spirituelle Lehrer. Lehrer, die also Belehrungen geben, die den Pfad aufzeigen zur Erleuchtung. In früherer Zeit haben wir die Lehrer Tömper genannt, spirituelle Lehrer. Ich denke nicht, dass gewöhnliche Lehrer Tömper genannt werden. Tömper im wörtlichen Sinne bedeutet jemand, der etwas aufzeigt. Tön bedeutet aufzeigen, demonstrieren, enthüllen. Derjenige, der erhüllt, der Erhüllende. Und was wird enthüllt? Er ist also der Erhabenste unter den Lehrern, der König unter den Lehrern, denn er ist derjenige, wenn man also der Bempo-Tradition folgt, in diesem Äon, da wird also von 1008 Buddhas gesprochen, die kommen, wenn wir von einem Kalpa oder Äon sprechen, da gibt es ein Kalpa, das dunkle Kalpa genannt wird und dann eins, dass das Kalpa des Lichts genannt wird. Das Kalpa der Dunkelheit wird so genannt, weil es da kein Dharma gibt, keine Lehrer, keine Belehrungen des Dharmas, nichts davon ist erhältlich vorhanden. Es ist also ein Zeitalter, das also in keinster Weise mit dem Dharma irgendwie in Verbindung steht, keine entsprechenden Gelegenheiten den Wesen bietet und dass also das Kalpa, das Äon des Lichts ist also eine Zeitspanne, in der also spirituelle Lehrer und Lehrerinnen verfügbar sind und in verschiedensten Zeitaltern, Zeitspannen wird davon ausgegangen, in diesem Licht-Äon angenommen, dass unterschiedliche Buddhas kommen. 1008 sind es insgesamt und hier wird dann also davon gesprochen, dass also Buddhas kommen, um die Wesen zu lehren und die haben unterschiedliche Folgen. 1008 Buddhas und unter denen ist Buddha Tönpa Shenrab der Achte. Also wir fangen dieses Zeitalter erst an. Das sind ja gute Nachrichten, oder? Es gab also bereits sieben Buddhas, die sind vergangen und er ist jetzt der Achte davon. Und dann gibt es jetzt also zukünftige Buddhas. Danach kommt also der neunte. Und vielleicht ist das jetzt also interessant für euch. Natürlich, das Mümmekalpa und das Lichtkalpa und das Kalpa der Dunkelheit, die gibt es beide. Und was jetzt das Lichtkalpa anbetrifft, wenn die Wesen, die können Hunderttausende Jahre leben, was ihre Lebensspanne anbetrifft. Zu dieser Zeit, da gab es also den ersten unter diesen neun Buddhas. Der Name Tömmer und der kam, als die Leben noch 100.000 Jahre alt werden konnten, eine entsprechende Lebensspanne hatten und dann, als die fühlenden Wesen 80.000 Jahre alt werden konnten, dann kam der zweite Buddha. Und dann, als die Wesen 60.000 Jahre alt werden konnten. Zu dieser Zeit kam dann also der dritte Buddha. Und dann, als die fühlenden Wesen eine Lebensspanne hatten von 40.000 Jahren, kam also der nächste Buddha, der vierte. Und dann zu der Zeit, als die fühlenden Wesen eine Lebensspanne hatten von 20.000 Jahren, kam also der sechste Buddha. Und als die fühlenden Wesen eine Lebensspanne hatten, die von 1.000 Jahren, kam also der siebte Buddha, also der vergangene Buddhas. Und wenn wir von den Buddhas der drei Zeiten sprechen, ist es also genau dieser vergangene, der gegenwärtige und der zukünftige. Und das ist also die Zeit, in der die Lebensspanne der Lebewesen 100 Jahre ist. Also 100 Jahre wird also als eine normale Lebensspanne angesehen. Manche werden etwas älter, manche etwas weniger alt. Es ist also so im Durchschnitt 100 Jahre, aber grundsätzlich gemäß den Berechnungen, astrologischen Berechnungen, ist unsere Lebensspanne, die ist bereits kürzer geworden. Also weniger als 94 Jahre, aber trotzdem befinden wir uns noch in dieser Zeit. Und der zukünftige Buddha, wenn der kommt, dann wird also die Lebensspanne der führenden Wesen der 10 Jahre sein. Und dann wird also der zukünftige Buddha kommen. Und das ist also dann der neunte Buddha, also der neunte Buddha unter den 1008 Buddhas, die kommen. Insgesamt kommen. Und warum wird jetzt also Trpa Shenrab als König unter den Lehrern bezeichnet? Es gibt viele Lehrer, aber er war also er wird so genannt, weil er der Buddha war, der also in einem Zeitalter geführt hat. Der glorreiche Führer in Samsara, das verstehen alle. Und er ist das Licht der Lampe, das also die Massen an Dunkelheit niederwirft. Ist hier mit Dunkelheit gemeint? In uns ist unsere Dunkelheit unsere eigene Unwissenheit. Und außerdem alle Emotionen, die damit zusammenhängen, das ist die Dunkelheit. Wir werden verwirrt davon, unsere eigene Verwirrtheit. Und um diese Dunkelheit der Unwissenheit niederzuwerfen, benötigen wir eine Lampe, das Licht einer Lampe. Und was für eine Art von Licht brauchen wir? Das ist das Licht der Weisheit, das Licht des Gewahrseins. Und das ist das, was ja immer also die Belehrungen der Buddhas, der frühen Meister sagen, dass unser eigenes Gewahrsein, unsere Weisheit wie das Licht einer Lampe ist. Und das ist das letztendliche Licht. Und so ist also Buddha Thupa Shenrab derjenige, der wie das Licht einer Lampe ist. Er ist selbst das Licht. Er brachte diese Lampe. Er brachte diese Lampe in jedem fühlenden Wesen zum Vorschein durch seine Handlungen, sodass also die Dunkelheit von Samsara und die Dunkelheit der Unwissenheit und der Emotionen zum Verschwinden gebracht werden und die fühlenden Wesen auf diese Art und Weise auf den Pfad der Befreiung beschreiten konnten. Er ist also der Chef unter den Medizinern oder Medizinen, die also jede Krankheit und Unwissenheit beseitigen. Der Buddha selbst hat gesagt, dass die fühlenden Wesen, die leiden, unter all diesen negativen Emotionen, all diesen Leiden, die sind wie ein Patient, wie eine kranke Person. Und diese negativen Emotionen, Unwissenheit, alle diese Dinge, die sind wie eine Krankheit. Und all die Belehrungen, alle Praktiken, die werden angesehen wie Medizin. Und der Lehrer, die spirituellen Lehrer, die werden angesehen wie wie Ärzte, wie Doktoren. Und wird ja oft in den Lehren so gesagt, das wird oft so gesehen, dass wir uns selbst als ein Patient ansehen, unsere negativen Emotionen und alle diese störenden Emotionen wie eine Krankheit, und der Lehrer, den sollten wir ansehen wie ein Doktor, und die Belehrungen und Praktiken wie eine Medizin. Und so sollten wir das also ansehen. Auf diese Art und Weise sollten wir den Belehrungen zuhören und uns auf diese Art und Weise zu den Lehren in Beziehung setzen. Und hier wird also gesprochen, dass also hier Thomas Shenrab der Chef unter den Doktoren ist. Es gibt viele Doktoren, aber er ist der Hauptsächliche, der Chef unter ihnen, denn er ist der führende Buddha. Er ist ein Pionier sozusagen, derjenige, der also alles angestoßen hat. Vor Trungpa Shenrob gab es gar nicht, nicht gar nichts. Es gab ja bereits sieben Buddhas, aber in diesem Zeitalter, da ist er eben gekommen, um die fühlenden Wesen zu führen. Und deswegen wird er als der Hauptsächliche, der Bestimmende unter den Ärzten angesehen, der also all diese Krankheiten und Unwissenheit beseitigt. Er ist auch der König des Mu-Clans. Er wurde ja geboren als ein Prinz im Mu-Clan, und der Mu-Clan, der wird als sehr rein angesehen, ein sehr reiner Clan, Familie. Und erhaben unter den Menschen, das bedeutet nicht, dass man höher steht als andere in einem gewöhnlichen Sinne, sondern erhaben im Zusammenhang, was die eigenen Fähigkeiten anbetrifft, was das eigene Wissen anbetrifft, was die eigene Verwirklichung anbetrifft. Also die Fähigkeit zu führen, die eigenen Verwirklichungen, die er erlangt hatte, in dieser Hinsicht erhaben unter den Menschen. Und wenn ihr selber nun praktiziert und dem Pfad des Buddhas folgt, und wenn ihr die Verwirklichungen habt, dann werdet ihr auch erhaben unter den Menschen sein. Es bedeutet also nicht, dass er von Anfang an erhaben war. Manchmal sprechen die Menschen zu alter Zeit gab es ja viele Kastensysteme, aber das hier ist hier nicht gemeint. Auf der Basis unseres eigenen Verdienstes wird man erhaben und nicht sonst. Das ist etwas ganz Natürliches, das von der eigenen Praxis abhängt. Und das ist hier gemeint, also in Bezug also auf die eigenen Fähigkeiten und auf die eigenen Realisierungen, eine Erhabenheit unter den Menschen. Und die Massen von großen Flammen, eines großen Feuers, das stellt er dar, dass also all die Sümpfe und Teiche der fünf Geistesgifte austrocknet. Unsere negativen Emotionen, Samsara, wird angesehen als ein großer Fluss. Manchmal sprechen wir von dem Ozean von Samsara, so tief und so weit. Es ist nicht möglich, das alles auszuführen. Samsara ist so umfassend, so weitreichend. Es ist wie ein Sumpf zur gleichen Zeit. sehr tief, dunkel, in Unordnung. Und um etwas solches auszutrocknen, da braucht man ein sehr starkes Feuer, wenn man das austrocknen will. Und deswegen wird hier diese Metapher verwendet, dass also Temperature ein großes Feuer ist, das fähig ist, also alle diese Teiche und Sümpfe der fünf negativen Emotionen, fünf Geistesgifte auszutrocknen. Und also in Pracht erhaben, ausgestattet mit allen Zeichen und Kennzeichen. Normalerweise haben ja Buddhas also diese speziellen Zeichen und Kennzeichen hauptsächlich und Untergeordnete eines erleuchteten Wesens, wie beispielsweise die 32 hauptsächlichen Kennzeichen und die 80 untergeordneten Zeichen. Manche stehen in Verbindung mit seiner physischen Erscheinung, manchmal stehen in Verbindung mit seinen inneren Verwirklichungen. Viele Dinge sind da angesprochen. Es gibt ja viele erleuchtete Qualität und andere Dinge. Wir müssen jetzt da nicht im Einzelnen darauf eingehen. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das in den Texten finden. Das wird detailliert beschrieben. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Also, du hast die letztendliche Verwirklichung verschiedenster Handlungen hervorgebracht durch die Mittel durch die vier Arten von Mitteln und die vier Arten der Absicht. Die Buddhas gemäß der Bön-Tradition, Buddha Tantra Shenrab, als er also die 12 Handlungen hervorgebracht hat, da sieht es ja so aus, er war erst ein Kind und dann hat er sich entwickelt, hat geheiratet und hat dann den Hausstand verlassen, praktiziert und ist dann zur Erleuchtung gelangt. Aber so war es nicht. Buddha war bereits erleuchtet und das ist sehr, sehr wichtig, ein wichtiger Aspekt. Wir sprechen also davon, bevor er ein Kandidat dieser 1000 Buddhas war, hat er bereits in vielen Leben darauf hingearbeitet. Er ist dann während dieser Zeit durch alle diese Schwierigkeiten hindurchgegangen. Gemäß dem Sutra-System hat er drei zahllose Äonen Verdienste angesammelt. Drei Zeitalter lang hat er seine negativen Emotionen gereinigt, seine Verschleierungen gereinigt und in vielen, vielen Leben, Zeitalter um Zeitalter. Und deswegen ist Buddha Thupten Shenrabs Biografie, wenn ihr das Chimiseji lest, die Hauptsache sind viele Geschichten, die sich mit seinem vergangenen Leben beschäftigen, wie er es beinhaltet seine Schüler, seine Eltern, Leute, die ihn umgeben haben. Alle dieses stehen mit ihm in einer gewissen Verbindung, in einer gewissen karmischen Verbindung. Und er zeigt das auf und erzählt dann Geschichten aus der Vergangenheit, viele, viele Zeitalter früher, in diesem oder jenem Platz. Da wurdest du so genannt, ich wurde so genannt. Manchmal bezieht sich das auf Bruder und Schwester, manchmal auf Kinder, manchmal Kunde oder Lieferant in geschäftlicher Hinsicht, viele Arten von Verhältnisse oder seltsame Begegnungen, ganz andere Verbindungen. Das ist sehr, sehr interessant und all das wird berichtet, an all das erinnert er sich. Und aufgrund all dieser Gründe sind wir hier in diesem Moment zusammengekommen. So spricht er. Und in diesen Erzählungen, in diesen Geschichten spricht er also immer über das Gesetz von Karma, wie das funktioniert, wie Verbindungen geschaffen werden, Begegnungen entstehen, welche Handlungen welche Konsequenzen hervorrufen. Und manchmal, wenn er also verschiedene Wesen führt, Wesen, die also unter großen Leiden stehen, große Schwierigkeiten haben, Störungen erleiden müssen. Und wenn er dann also die Frage kommt, warum geschieht mir das, dann spricht der Buddha davon, in einem vergangenen Leben ist das und das passiert und so weiter. Und aufgrund dieser Ursache erleidest du das und aufgrund dieser Ursachen wirst du jetzt frei werden. Und dann gibt er Belehrungen und Rat, denen er die anderen folgen können, um damit es ihnen besser geht. All das. Deswegen heißt es hier also, dass er also auch durch viele verschiedene Schwierigkeiten durchgegangen ist in der Vergangenheit. Und schlussendlich hat er die Erleuchtung erlangt. Und nachdem er die Erleuchtung erlangt hat, durch diese 12 Handlungen, da hast du also diese letztendliche Realität. Verwirklichung verschiedener Handlungen hervorgebracht, wenn wir von den Handlungen des Buddhas sprechen. Gewöhnlich sprechen wir von 12 Handlungen und Buddha Tönpa Shenrab hat ja in den hauptsächlichen Texten, da wird von 60 Handlungen gesprochen oder 360 Handlungen, je nachdem, welche Art der Kategorisierung man anwendet. Durch diese zahlreichen Handlungen also, wie auch immer man diese Handlungen unterteilt, durch diese geschickten Mittel, alle diese Handlungen, die du hervorgebracht hast, nicht nur für den eigenen Nutzen, sondern als ein Mittel, um andere fühlenden Wesen zu leiten und zu führen, seine Schüler auf dem Pfad der Verwirklichung. Und dann geht es weiter. Bevor er also auf diese Welt gekommen ist, hat er diese vier Maßeinheiten des Sehens, die vier Arten des Sehens und die sechs Arten der Intention, wie es hier im Text steht. Also diese vier Maße des Sehens oder vier Einheiten des Sehens. Wo wird man wiedergeboren werden? Welche Eltern wird man haben? Welche Arten von Reichtum wird man haben? Jedes hat eine gewisse Absicht oder und Grund, mit dem es in Verbindung steht. Und er hat das vorhergesehen. Und hier gibt es also viele Details, warum er bei den Menschen geboren wurde, nicht zum Beispiel im Bereich der Devas, denn die Devas, die werden ja als ein besserer Bereich angesehen als die Menschen. Warum hat er sich dann bei den Menschen wiedergeboren? Er hat dazu viele Gründe genannt und Olmo Lungren, einer seiner Vorhersagen ist, dass er also den Platz in Olmo Lungren gesehen hat, wo er wiedergeboren wird und dann auch die Eltern hat er vorhergesehen und welchen Vater, welche Mutter. Er hat also Vater, Mutter, die Eltern ausgesucht, den Palast und auch den Platz. Und für all das hat er auch Gründe dargelegt. Und dann diese sechs Intentionen, die hier genannt werden. Er hat also intendiert, in Lhotshampoling geboren zu werden, also dieser südliche Kontinent und in einer menschlichen Geburt, denn die menschliche Geburt hat am meisten Potenzial, das ist der Grund. Und dann, in welchem Clan hat er beabsichtigt, wiedergeboren zu werden? Und das ist also der Clan, in welchem königlichen Clan und welcher Reichtum steht damit in Verbindung? Und eine Intention ist dann auch noch, also die Belehren zu verbreiten. Und eine andere Intention ist dann außerdem auch noch die fühlenden Wesen zu leiten. Das sind dann also diese hier genannten sechs Intentionen seiner Wiedergeburt. Und Champa Chempo ist also die große liebende Güte hier im Gebet. Du bringst also die Befreiung von allen fühlenden Wesen von Samsara mit Hilfe deiner großen Liebe. Natürlich alles seine Handlungen, was auch immer er an Handlungen durchgeführt hat, begangen hat, die sind alle in der Hauptsache hervorgerufen durch liebende Güte, Mitgefühl. Beruhend auf der Kraft von liebender Güte und Mitgefühl hat er also Handlungen begangen, um die Wesen, gewöhnlichen Wesen, auf ihrem Weg von Samsara zu begleiten, zu führen. Und so also bringe ich also dem Nirmanakaya, dem Emanationskörper, Ehrerbietung. Und ich denke, wir können jetzt an dieser Stelle aufhören. Grundsätzlich ist dieses Gebet ein sehr schönes Gebet, ein wunderbares Gebet, und Rinpoche hat uns allen geraten, dieses Gebet aufzusagen. Er hat es immer gesagt vor jeder Belehrung, und deswegen sagen wir es auch. Und wenn wir dieses Gebet aufsagen, dann sollten wir uns an Buddha Tönkpa Shenrab erinnern und nicht nur an ihn erinnern. Wir sollten uns auch an alle seine Handlungen und seine geschickten, erleuchteten Aktivitäten erinnern. Und am allerwichtigsten an seine Belehrungen, Sutra, Tantra und Dzogchen. Seine Belehrungen, Sutra, die bestehen ja aus der gesamten monastischen Disziplin, Vinaya-Belehrungen, die tantrischen Belehrungen, da gibt es ja äußeres, inneres Tantra und dann die Dzogchen-Belehrungen. Als letzte Handlung hat er die Dzogchen-Belehrungen gegeben. Am Schluss hat er gesagt, natürlich, er hat sein gewöhnliches Leben als 31-Jähriger wurde er zum Mönch ordiniert. Er hat Roben angezogen, also diese sechsteilige Robe, die wir auch heute noch verwenden. Und es wird gesagt, dass ihm das von den Weisheitsgottheiten übertragen wurden. Er hat also ihm wurden diese Roben übergeben, hat sie angelegt, er hat seine normale Kleidung und Schmuckstücke abgelegt. Und dann hat er also eine asketische Praxis angenommen, ist dieser gefolgt, gemäß dem Vinaya. Also die Gelübde genommen und beachtet in Zukunft und nach einer gewissen Zeit. Zu dieser Zeit, da sind alle, die ihm nahe gestanden sind, die ihn umgeben haben, und nicht gewöhnliche Leute, aber haben ihn umgeben. Nach einer gewissen Zeit hat er alle seine Schüler alle verlassen, nur ein Schüler, der eigentlich sein Rivale war, dieser bekannte Dämon, der ihn immer herausgefordert hat, der wurde ja schlussendlich überzeugt von Buddha Tönkpa Shenrab und wurde ein großer Schüler. Chapa Laring war der Letzte, dem erlaubt wurde, ihm zu folgen. Allen anderen Schülern hat er nicht mehr erlaubt, ihm zu folgen. Und dann hat er sich erst also der Dzogchen-Praxis gewidmet. Und dann, das letzte war dann Parinirvana. Das war als also ein etwas ein Überblick über das Leben von Buddha Thupten Jinpa. Wenn wir nun also über das Leben des Buddhas sprechen, irgendetwas davon, da wollen die Leute immer unmittelbar irgendeine Landkarte betrachten, vielleicht heutzutage Google Map oder sowas, wo man vielleicht hingehen kann, um den Geburtsort zu finden. Aber Yongzheng Rinpoche, das ist nicht, was Yongzheng Rinpoche gesagt hat. All das kann nicht erreicht werden, dadurch, dass man sich ein Ticket kauft. Man muss praktizieren. Und das ist das beste Fahrzeug, um dorthin zu kommen, wie auch immer. Hierzu kann es natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen geben. Im Äußeren betrachtet, da werden die Belehrungen auf eine unterschiedliche Art und Weise betrachtet. Äußeres, Inneres und Geheimes. Geheime Art und Weise. Auch im Mandala gibt es ja ein äußeres Mandala, ein inneres Mandala und ein geheimes Mandala. Und das geheime Mandala ist nicht etwas Geheimes, sondern das Allerinnerste, das Allerinnewohnendste in uns selbst, sodass wir es nicht sehen können. Und deswegen wird das als geheim bezeichnet. Aber es ist einfach nur uns viel nahestehender als das äußere Mandala oder die äußeren Gottheiten, die inneren Gottheiten und die geheimen Gottheiten. Das Geheime ist einfach nur das Allerverborgenste. Und gleichzeitig aber auch am nahestehendsten. Das Äußere ist uns distanzierter und trotzdem sehen wir es als erstes. Und deswegen wird das Fahrzeug, um zu diesem Allerinnersten erst zu kommen. Und wenn wir jetzt zum Buddha beten, da ist es dasselbe. Historisch betrachtet haben diese Buddhas das gemacht, weil sie eben gemacht haben, sind dann gestorben. Sie sind physisch nicht mehr da. Wir können ja nicht erwarten, dass wir physisch einem Buddha begegnen, aber ihre Präsenz, die ist nie von uns gegangen. Die Präsenz der Buddha ist, die Essenz der Buddhas ist ihr Wissen. Der Dharmakaya-Aspekt ihres Wesens, der in uns allen sich gleichermaßen befindet. Und wenn wir uns an den Buddha erinnern, dadurch, und indem wir uns an seine Taten erinnern, können wir uns damit verbinden. Wir können also wiederentdecken, unseren inneren Buddha wiederentdecken. Wenn wir also Tapiritsa visualisieren, Guru Yoga damit machen, auch da versuchen wir uns wieder zu verbinden und unseren eigentlichen inneren Tapiritsa zu entdecken, zu erfahren. Das ist also der Grund für dieses Gebet und ich will euch alle ermutigen, die hier sind oder online, dass wir ein bisschen morgen ein bisschen mehr Anstrengung unternehmen, zu praktizieren, dieses Gebet von Buddha Thupten Jinpa immer und immer wieder aufsagen. Wenn ihr keins habt, vielleicht kann Cedric allen dieses Gebet schicken. Vielleicht kann man es ja online hochladen, sodass die Leute sich das runterladen können. Und von jetzt an wäre es gut, wenn ihr dieses Gebet, also ein tägliches Gebet, aufsagen könnt. Ihr könnt es jeden Tag zumindest einmal aufsagen, dieses Gebet, und euch dann an Buddha Thupten Jinpa erinnern. Das wäre wunderbar und großartig. Und derjenige, der dieses Gebet verfasst hat, ist ein großartiger Meister, der Lajjantrempa Namgya, mit dem wir uns immer verbinden, dessen Belehrungen immer noch da sind, die wir praktizieren, denen wir folgen. Das ist jetzt also nicht nur eine Geschichte, diese Belehrungen von Trempa Namgya, damit befassen wir uns ja täglich. Von Generation zu Generation praktizieren wir diese Lehren und die sind sehr kostbar. Und die Gelegenheit ist jetzt sehr kostbar und deswegen bitte ich euch erneut, dass ihr das wertschätzt in euch selbst, dass ihr euch als glücklich schätzt und vom Glück begünstigt, dass wir diese Gelegenheiten und Möglichkeiten haben. Okay, mit diesen möchte ich jetzt heute beenden und machen die Widmung und morgen machen wir dann die Gebete.